Ich lese uns einen Text aus 2. Korinther 2, die Verse 14 bis 17. Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden. Diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Wer aber ist dazu tüchtig? Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott in Christus. Wir beten. Und Vater im Himmel, wir kommen jetzt von einem reichen Tag zu dir in die Ruhe. Und wir danken dir ganz herzlich, dass du uns ein Wohlgeruch geworden bist, dass wir selber zu diesem Wohlgeruch werden dürfen für andere, an dem sich Menschen entscheiden müssen, zum Leben oder zum Tod. Herzlichen Dank, dass wir das Leben in dir, Herr Jesus Christus, erkannt haben. Herzlichen Dank, dass du uns mit hineingenommen hast in diesen Siegeszug. Und wenn Paulus davon redet, dass er dazu da ist, um diesen Wohlgeruch zu verkündigen, so bitten wir auch, dass du uns hineinnimmst, dass wir für unsere Mitmenschen Menschen werden, die etwas deutlich machen von deiner Herrlichkeit. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist, überall dort, wo dein Wort verkündigt wird, willst du wirken. Du hast es versprochen, wir bitten dich herzlich darum, so auch heute Abend an dieser Stelle. Wir danken dir für deinen Segen und wir wollen dir sagen, dass wir dich lieb haben und dass wir ja gerne dir nachfolgen. Amen.
Ja, nach den Riesen der Urzeit der Antike, den Titanen, hatte man das Schiff, das als unsinkbar galt, die Titanic benannt. Sie hatte ein Schwesternschiff, das hieß auch Olympik, also Olympias, das ist auch wieder eine von einer Göttin der Name. Es war auf dem neuesten Stand der Technik, es war eine technikbegeisterte Zeit. Man hat in der Zeit angenommen, dass man in 100 Jahren, also vor 10 Jahren, den Tod überwunden hat, dass man alle Krankheiten besiegt hat, dass die ganze Welt so klug geworden ist, dass es keine Kriege mehr gibt. Sie können das ja jetzt selber mal kurz abgleichen mit der Realität. Die Dummheit des Menschen ist ja grenzenlos und wird bis zum Ende der Tage anhalten. Und diese Titanic, es gibt die Überlieferung, ob es stimmt, weiß ich nicht, ich war nicht dabei, dass man bei der Werft übermütige Werftarbeiter unterhalb der Wasserlinie, also das hat man nachher nicht gesehen, hingeschrieben haben, no God, no Pope, also kein Gott und kein Papst. Also ohne Gott und Papst, ohne Religion, ohne Gott erobern wir die Welt. Wir machen das, das ist der endzeitliche Turmbau zu Babel, der da auch zum Ausdruck kommt. Und wir brauchen auch Gott nicht. Nicht einmal Gott kann dieses Schiff versenken, das sollte zum Ausdruck kommen. Und Sie wissen alle, was am 14. April 1912 dann geschehen ist. Man hat viel zu wenige Rettungsboote installiert. Und als das Schiff trotz Warnungen seine Fahrt unvermindert fortsetzte, vielleicht auch auf der Jagd nach dem blauen Band, um bei der Jungfernfahrt unbedingt diesen Schnelligkeitsrekord für die transatlantische Überquerung oder für die Überquerung des Atlantiks zu brechen, da kollidiert es mit dem Eisberg und es war eben total unwahrscheinlich, weil das Schiff war in Kammern eingeteilt, aber der Eisberg hat unter der Wasserlinie das Schiff genau so aufgerissen, dass drei abgeschottete Bereiche betroffen sind. Zwei hätte das Schiff noch ertragen können. Bei drei war dem Schiffsingenieur, nachdem der Schaden festgestellt wurde, klar, das Schiff wird sinken, das unsinkbare Schiff. Ich war bei den Rettungsbooten, man hat aus Überheblichkeit gesagt, naja, zu was braucht ein unsinkbares Schiff so viele Rettungsboote? Die nehmen ja nur Platz weg, deshalb hat man die Anzahl reduziert und hatte von vornherein nicht genug. Dann sind auch in der ganzen Panik noch ein paar so ins Wasser geplumpst, sodass letztendlich 1800 Passagiere und ich weiß nicht, 900 Besatzungsmitglieder, die Zahl der Besatzungsmitglieder weiß ich nicht genau, sind über 1500 ertrunken. Und das ist so ein bisschen ein Bild, auch für einen Mensch, der sein Lebensschifflein so zu Wasser lässt und vielleicht aus Glaube an sich selbst und aus Übermütigkeit und Glaube an die Menschheit generell und an das menschliche und technische Vermögen der Menschheit, die Erfindungskraft, die Intelligenz, auch auf seinem Lebensschifflein unsichtbar geschrieben hat, ich brauche Gott nicht, no Gott. Und es gab schon viele, die dann an den Klippen und den Eisbergen des Lebens zerschellt sind. Titanic. Also die Titanic, das war ein großes Ereignis, es waren auch alle oder viele Milliardäre, viele Superreichen der damaligen Zeit wollten unbedingt diese Jungfernfahrt mitmachen. Es gab eine erste, zweite und dritte Klasse, also da war unheimlich viel Prominenz auch an Bord und der ganze Start war unheimlich triumphal. Ich glaube, die White Line hieß diese Linie, die das gemacht hat, das natürlich auch medial für die damaligen Verhältnisse optimal inszeniert. Das begann sozusagen triumphal und endete so kläglich. Und der Triumphzug, über den wir uns heute Gedanken machen wollen, der begann so kläglich und scheinbar gescheitert am Kreuz auf Golgatha und wird in einem so gewaltigen Triumph enden, wie ihn sich die Welt gar nicht vorstellen kann. Also genau andersherum. Gott beginnt im Kleinen, Gott beginnt im Verborgenen, zum Beispiel auch im Verborgenen hier auf der Langensteinbachhöhe. Alles, was heute, bevor der Herr kommt, ins Große, ins Sichtbare, ins Darstellende, in die Außendarstellung über ein gewisses Maß hinausgeht, ist nicht vom Geist Gottes. Gott wirkt, bis er kommt, in Macht und Herrlichkeit, vielfach verborgen, im Geheimen. Und das grundlegende Wort, das immer wieder in der Heiligen Schrift auch erwähnt und betont wird, erfüllte sich bei der Titanic und erfüllt sich bei dem Werk Jesu Christi. Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Also das Thema des heutigen Abends, der Triumphzug des Gekreuzigten. Sigi, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, aus welcher Übersetzung hast du gelesen? Luther, und da stand gar nichts von einem Triumphzug, ja. Das ist nämlich so, dass die Luther-Übersetzung Sieg eingesetzt hat. Aber eigentlich heißt es wirklich, so wie es die Elberfelder hat, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzuge umherführt in Christus. Luther eben, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus. Aber hier steht wirklich das Wort Triumph. Und die lateinische Übersetzung, die Vulgata aus dem 4. Jahrhundert, die hat noch sehr viel deutlicher die Anspielung auf den römischen Triumphzug Semper Triumphat Nos in Christo Jesu. Also das ist der Triumphzug, der im historischen Rom stattgefunden hat, um Feldherren zu ehren. Ich weiß nicht, wer schon mal in Rom war und wenn er in Rom war, wer dann auch diese Via Sacra, die heilige Straße, also so grob gesagt vom Kolosseum aufwärts bis hin zum Senat am Ende des Forum Romanum. Also ich habe es genau vor Augen, war schon an die 10 Mal dort und werde auch nächstes Jahr mit einer Gruppe dort sein. Und das war so, dass also wenn ein Feldherr, der im Auftrag des Senats einen siegreichen Feldzug geführt hat, einen gerechten Krieg, das war wichtig, Bellum Justum, einen gerechten Krieg und einen überragenden Krieg mit mindestens 5000 getöteten Feinden. Es tut mir leid, so sind die historischen Fakten. Den konnte man dann mit einem Triumphzug ehren. Später in der Kaiserzeit kam nur noch der Kaiser selber vor. Und diesen Triumphzug, der in der antiken Welt bekannt war, den benutzt Paulus, um eine geistliche Wahrheit deutlich zu machen. Er macht das ja immer wieder. Er nimmt Beispiele aus dem Brothandwerk, aus dem Fischereihandwerk. Er nimmt Beispiele von den Olympischen Spielen, von Wettkämpfen, von Ringkämpfen und all diese Dinge. Heute würde er vielleicht ein Fußballbeispiel machen, ja? Vom Baal, der vorher noch gerollt ist. Ich weiß es nicht. Computerbeispiele eignen sich auch ausgezeichnet. Es geht um die Illustration von geistlichen Wahrheiten, also der Transportation, der Verdeutlichung von geistlichen Wahrheiten an eingängigen, leicht verständlichen Alltagsbildern. Und so sagt der Apostel Paulus, dass wir alle Zeit im Triumphzug einhergeführt werden. Und ich habe schon gemerkt, da wird natürlich gerudert. Ja, was soll denn das sein? Ah, das ist Power-Evangelismen. Jetzt habe ich's. Kennen Sie dieses Wort noch? Vor 20 oder 30 Jahren war das in bestimmten Kreisen so das Thema. Also so eine normale Evangelisation und so ein normaler Gottesdienst, der reicht nicht aus. Wir brauchen Power-Evangelismen mit besonderen Gaben des Geistes und da muss sich was bewegen. Und wenn sich nichts bewegt, bewegt sich wenigstens die Lüftung, die hochgedreht wird und wir machen Stimmung. Und ja, was heißt das? Wir werden alle Zeit im Triumphzug einhergeführt. Wenn Sie in den Schwierigkeiten Ihres Alltags stehen, mit den vollen Windeln Ihres Kindes oder mit Ihren beruflichen oder finanziellen Problemen, fühlen Sie sich da wie auf einem Triumphzug, wo Ihnen groß zugejubelt wird? Jawohl, kaum. Also wie ist das gemeint? Zunächst mal muss man natürlich das historische Beispiel verstehen, sonst versteht man nicht, wie es zu deuten und auszulegen ist. Aber das ist sehr einfach. Also ich habe schon gesagt, das muss ein gerechter Krieg sein, gerecht im griechisch-römischen Sinn. Es muss ein Krieg sein, der eben einen überragenden Sieg darstellt. Und dann gab es eben diesen Triumphzug in Rom. Und der eigentliche Sinn war, die Götter, denen man vorher geopfert hat, zu ehren und ihnen zu danken, dass sie Rom den Sieg geschenkt haben. Das ist also der Hintergrund. Das ist eigentlich eine Dankfeier. Später wurde daraus natürlich mehr eine Ehrenfeier für den Feldherrn. Und dieser Zug, der war so, dass von heraus also eine ganze Reihe von Musikleuten gelaufen sind. Dann kamen die Gefangenen, die hatten Weihrauchfässer, ob Priester mitliefen, wissen wir nicht genau. Und da taucht übrigens das schon mal als Hinweis, Geruch zum Tod und Geruch zum Leben auf. Ja? Für die Gefangenen, die besonders wichtigen und großen Gefangenen, die hat man nicht gleich in Gallien getötet oder in Judäa oder in Britannien, sondern die hat man mit nach Rom genommen, soweit man sie lebend bekommen konnte, und hat sie dann von Tausenden, Rom hatte zu der Zeit, erstes, zweites Jahrhundert, 1 bis 2 Millionen Einwohner, die haben alle die Straßen gesäumt, Girlanden, Triumphbögen waren aufgebaut, Blumen wurden gestreut, es wurde gejubelt, es war Volksfeststimmung. Und dann hat man die Feinde Roms bespuckt, beschmissen und hat sie nochmal zur Schau gestellt, ob sie am Ende des Triumphzuges, wenn man am Kapitol angekommen ist, am Tempel des Jupiter Optimus Maximus Jupiter, kann man auch so sagen, wurden die geköpft, wurden die geopfert. Unsere Götter haben uns den Sieg geschenkt und das sind die Besiegten. Und das war für die natürlich, der ganze Zug war für die kein Wohlgeruch, sondern ein Geruch zum Tod. Wir wussten, wir werden nachher umgebracht. Natürlich, ganz anders war es für die siegreichen Truppen, die dann diesen Zug am Schluss auch begleitet haben. Aber das Zentralstück dieses Zuges war der siegreiche Feldherr. Und jetzt sind wieder mal Asterix-Leser im Vorteil, denn sie haben die Bilder vor Augen. In diesem vierspännigen Wagen, ich weiß nicht, ob Sie die Quadriga auf dem Brandenburger Tor mal so im Gedächtnis haben, ja, also vier, später waren es Schimmel und dann saß da der Feldherr oder stand der Feldherr, hielt die Zügel, ich weiß nicht, vielleicht hat auch ein anderer die Zügel gehalten, das weiß ich jetzt nicht genau, weiter hinter ihm steht der Sklave, der zu diesem Zweck den goldenen Kranz aus dem Jupitertempel über ihn hielt. Und so wurde er mit rot gefärbtem Gesicht, auch das hatte was mit dem Götterglauben zu tun, in diesen Triumphzug geführt und bejubelt und nachher geehrt. Und Sie kennen ja alle den Spruch, den der Sklave immer sagen musste, der hinten mitfuhr und den goldenen Kranz über das Haupt des siegreichen Feldherrns hielt. Bedenke, dass auch du ein sterblicher Mensch bist, dass er nicht abhängt. Du wolltest auf Lateinisch sagen, ne? Nein? Doch, hat es noch hingekriegt, ja. Ich habe mir es aufgeschrieben, aber ich erspare uns das. Gut, also das ist das Bild. Das ist das Bild. Und jetzt, wie kann man das verstehen? Wir haben folgende Situation vor Augen. Die Hauptschlacht ist zu Ende. Der Heerführer hat den Auftrag des Senats des Kaisers erfüllt, erstens. Der Kampf ist beendet, der Feind besiegt. Zweitens, der Feldherr kehrt mit seinem Heer vom Feldzug zurück. Drittens, Beute und Gefangene werden mitgebracht. Viertens, die Zurückgekehrten demonstrieren ihren Sieg und ihre Stärke in der Öffentlichkeit. Und jetzt wird der Weg Jesu als Triumphzug dargestellt, an dem wir irgendwie beteiligt sind. Also, eins scheint relativ einfach zu sein. Der Kaiser, der ja zu Hause geblieben ist, in Amt und Würden, könnte und wird ein Bild sein auf Gott, den Vater, Jesu Christi, der den Sohn in die Welt gesandt hat, um einen Sieg, um den Sieg im gerechten Kampf mit vielen, und jetzt müssen wir im übertragenen Sinne, mit vielen im Herzen eroberten Feinden, im gewissen Sinn geistlich auch mit Christus mitgestorben, getöteten Feinden, zu erringen. Also der Kaiser ist, symbolisiert Gott, den Vater Jesu Christi. Und natürlich ist der siegreiche und gefeierte und zu ehrende Feldherr Jesus Christus der Welteroberer, der auf Golgatha den Sieg errungen hat und den der Vater durch die Auferstehung bestätigt hat. Er ist triumphal bei der Himmelfahrt heimgekehrt. Das war ein Staatsakt. Wahrscheinlich war es so, Jesus sagt in einer frühen Phase nach der Auferstehung, berühre mich nicht, denn ich bin noch nicht bei meinem Vater, zu meinem Vater aufgefahren, während in einer späteren Phase der 40-tägigen Zwischenzeit zwischen Auferstehung und offizieller Himmelfahrt oder Staatsakt Himmelfahrt mit der Schechina, mit der Herrlichkeitswolke Gottes, sagt er zu Thomas, fass mich an. Ja? Und so vermuten viele, dass der Herr vielleicht sogar öfters, aber mindestens einmal schon familiär sozusagen zum Vater wiedergegangen ist. Aber es gab dann eben auch einen Staatsakt. Und dieser Staatsakt war ein Triumphzug, auch ein Triumphzug, der von der Erde ausging, begleitet mit den himmlischen Heerscharen, mit den auferstandenen Heiligen des alten Bundes. Denn in Matthäus 27 heißt ja, dass die Gräber sich vieler auftaten. Sie sind vielen in Jerusalem erschienen. Ich sage immer, das könnte ein Modell sein. Kurz vor der Entrückung klopft noch der verstorbene Oma an und sagt, mach dich bereit. Es ist soweit. Könnte aber sein. Also die sind vielen erschienen. Ja, was haben die gesagt? Wissen wir nicht. Aber sicherlich etwas über Jesus. Ist auferstanden. Der Sieger ist da. Der Erlöser ist da. Der Retter ist da. Und er ist am Kreuz nicht gescheitert, sondern ist auferstanden. Also er ging im Verborgenen vielleicht zunächst zum Vater und dann nachher eben offiziell in einem Triumphzug durch das ganze All, begleitende Engel her, wir können uns das nicht triumphal genug vorstellen. Wissen Sie, während wir hier so sitzen, sind Myriaden von Engeln und Himmelsbewohnern im heiligen Gottesdienst oben. Und die orthodoxe Kirche hat ja die Vorstellung, dass wenn wir Gottesdienst feiern oder eine Versammlung im Namen Jesu haben, dass wir uns dann sozusagen von hinten an diese für uns unsichtbare Versammlung dranstellen und mit diesen einen Gott ehren. Deswegen dreht sich auch der orthodoxe Priester um, der streckte ja den Rücken entgegen, weil er auch nach vorne ausgerichtet ist zum Herrn. Das ist so die Vorstellung. Also er zieht in einem Triumphzug durch alle Himmel und wird vom Vater mit den Worten des 110. Psalms begrüßt, Staatsakt, diesmal keine Familienveranstaltung, du bist mein Sohn, setze dich zu meiner Rechten und du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Ehrenplatz zur Rechten der himmlischen Majestät. Dann haben wir ja ein begleitendes Heer im Triumphzug und gedemütigte Gefangene. Und da ist es ein bisschen unterschiedlich, wie das gesehen wird. Ich neige dazu, bei den gedemütigten Gefangenen uns, die Gemeinde, zu sehen. Als Sklaven, als Gefangene, aber wie sind wir besiegt worden und wie sind wir überwunden worden und wie kommt es dazu, dass wir in diesem Triumphzug mitlaufen? Wir sind besiegt worden, besiegt in Anführungszeichen, durch die Liebe Christi und durch die Barmherzigkeit Gottes. Wir haben uns freiwillig ihm ergeben. Wir sind frei, ich hoffe, alle haben das getan, die heute hier sind. Wir sind freiwillig Knechte. Und durch die Gnade Gottes auch Kinder und Söhne und marschieren mit unserem Feldherrn mit. Ein anderes Bild sind die begleitenden Heere, die siegreichen Truppen, das sind sicherlich die Engelheere gemeint, wobei bei der Übertragung auf den Christus es wohl so ist, es hat ja nur einer den Sieg errungen am Kreuz auf Golgatha. Also die waren wohl dabei, aber Jesus hat allein den Sieg errungen. Er ist zu Ehren. Ihm gebührt die Herrlichkeit. Der Kranz Stephanus wird meist mit Krone übersetzt. Ist der Gekrönte. Und dann gibt es noch ein großes Volk, das jubelt und das an diesem Zug Anteil nimmt und ihn beobachtet. Die meisten, die dort geschildert werden im historischen Vorbild, haben das natürlich aus Freude und zur Ehre und zum Jubeln gemacht. Aber unser Triumphzug hier im übertragenen Sinn hat auch Kritiker. Jedenfalls, wenn man mit diesem Triumphzug in Verbindung kommt, dann muss man offensichtlich eine Entscheidung treffen. Schauen wir uns nochmal die Mission Jesu Christi an. Und für die, die das schon Jahre und Jahrzehnte lang hören, ist das nur eine kurze Wiederholung. Aber für die, den oder die eine andere, den anderen, den einen anderen kann das etwas Neues sein. Also der, wie heißt jetzt unser Bundestrainer nochmal? Nagelsmann, ja, hat so schnell gewechselt und so oft, dass man gar nicht mehr weiß. Helmut Schön ist nicht mehr, gell? Nee, der ist schon weg, ja. Spielt noch das. Sepp Herberger gibt es auch nicht mehr. Okay, lass mal das. Also der Julian Nagelsmann, die haben ja auch eine Mission. Übrigens, also ich schaue ja gern Fußball. Ich habe ja früher Fußball gespielt. Da hatte ich noch eine andere Figur. Heute sagen sie, geh bitte nicht ins Tor, das ist unfair. Da geht der Ball nicht mehr vorbei. Aber lassen wir das. Also ich freue mich am Sport. Aber wissen Sie, was mir auffällt? Es hat doch viel, viel mehr inzwischen mit Brot und Spielen zu tun. Also ich sage jetzt nichts, freuen Sie sich, jubeln Sie, hüpfen Sie, hängen Sie Deutschlandfähnchen raus, dürfen Sie alles tun. Aber jetzt die letzten Jahre gehe ich überhaupt nicht mehr ins Stadion, aber wenn ich mal in ein Stadion gegangen bin, da ist mir das so richtig deutlich geworden, was das für ein Surrogat, für eine Ersatzhandlung für viele ist. Da ist also der Fußballverein, obwohl das jetzt lauter Legionäre sind, die mit dem Heimatort gar nichts zu tun haben in aller Regel, die werden wie eine Familie betrachtet und die ganze Fankultur, also ist auch ein Ausdruck, finde ich, einer Gesellschaft, die eine Heimat sucht. Aber das nur am Rande, das wollte ich jetzt eigentlich zum Triumphator sagen, ja. Aber Julian Nagelsmann hat eine Mission, er hat einen Auftrag, den EM-Titel nach 1000 Jahren wieder mal nach Deutschland zu holen. Jetzt der Herr hat auch eine Mission. Gott hat ihn nicht genötigt. Das ist immer wieder eine Fehlvorstellung, wenn man glaubt, Gott, der Vater, tickt ganz anders wie der Sohn. Ich und der Vater sind eins. Da gibt es keinerlei Unterschiede. Und der Vater zwingt den Sohn nicht. Und der Sohn will auch nicht gezwungen werden. Es ist eine vollkommene Einheit und Harmonie. Der eine Gott, den Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und so hat Gott in sich selbst einen Entschluss gefasst, aus sich heraus eine Schöpfung ins Dasein zu rufen. Er braucht sie nicht, aber er wollte sie. Und so lesen wir im Anfang der Bibel, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und das ist Jesus Christus zum Beispiel ganz klar nach dem Kolosserbrief. Und da der Vater und der Sohn und der Heilige Geist schon wussten, dass es zum Sündenfall kommt, den sie nicht verhindert haben, weder in der Engelwelt noch in der Menschenwelt, hat der Sohn bereits zu dieser Zeit, als es noch gar keine Zeit gab, sich bereit erklärt, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen, sich als Korban, als Opfer zu geben. Denn ihr wisst, sagt Petrus, 1. Petrus 1,18, dass ihr nicht mit vergänglichem Gold oder Silber erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, also ehe im Anfang schuf Gott, geschah, hat Gott schon das Opfer bereitgestellt, um die dann geschaffene Welt, die fallen wird, wieder zurückzuführen. Gott hat, um es in einem anderen Bild des Neuen Testaments zu sagen, die Kosten überschlagen, bevor er begann, den Turm zu bauen oder in den Feldzug zu ziehen, in den Krieg zu ziehen. Er ist zuvor ersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber geoffenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. Also in der, eigentlich könnte man übersetzen, in der Endzeit. Endzeit beginnt biblisch mit dem Kommen Jesu und findet ihre Kulmination, ihren Höhepunkt bei der sichtbaren Wiederkunft. Aber Endzeit ist eigentlich seit Jesus gekommen ist. Das sind die letzten Tage. Gut, und erst dann erfolgt die Weltenschöpfung im Anfang. Und dann kennt ja die Bibel, hoffe ich, dass alles gekommen ist und wie sozusagen alles gescheitert ist. Die Patriarchenzeit vor der Sintflut, die Welt ohne Obrigkeit, die Vermischung mit den Engelwesen und also alles Mögliche. Aber der Mensch ohne Gott ist nicht in der Lage, so zu sein, wie er sein sollte. Und die Geschöpfe generell nicht. Und so kommt Gott selber in seinem Sohn, das ist ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Bestandteil seiner Mission, in die Welt als Mensch, um die Erlösung zu bewirken. Der Sohn Gottes war auf Erden wahrer Gott und wahrer Mensch und ist jetzt im Himmel wahrer Gott und wahrer Mensch. Können Sie nachlesen, Timotheusbrief. Es gibt einen Mittler, den Menschen Jesus Christus, ist heute noch. Und wir sollen in sein Bild verwandelt werden. In der katholischen Kirche sagt man oft vom Gottmenschen, das wird auch scharf kritisiert, aber es stimmt in diesem Sinn. Das ist unser Ziel, die Gemeinschaft mit Gott zu kommen, seinem Ebenbild gleich zu werden. Und die Entscheidungsschlacht fand dann am Kreuz statt. Der Sohn Gottes kämpft allerdings mit Waffen des Lichts. Er lässt sich besiegen, um zu siegen. Also da bricht das Bild. Er lässt sich besiegen, um zu siegen. Wie gewinnen wir eigentlich? Wie sieht unser persönlicher Triumphzug im Gefolge Christi aus? Hauen wir mit dem Schwert rein? Behaupten wir uns? Treten wir nach unten? Man merkt schon die Parallelen. Ist dann am Kreuz gestorben, in den Hades gegangen und der Vater hat ihn dann auferweckt. Und der Triumphzug beginnt mit der Auferstehung, meine Verherrlichung, dann die Himmelfahrt, dann die Inthronisation und dann kommt er in Macht und Herrlichkeit. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe letzten Wochenende am Bodensee gepredigt und dann sagte ich, Sie unterscheiden doch sicherlich Entrückung und zweites Kommen in Macht und Herrlichkeit. Da muss ich irgendwie in der Gemeinde einen wunden Punkt getroffen haben. Das wird da diskutiert, ob das zusammenfällt oder nicht. Aber ich sehe es so, erst wird die Gemeinde entrückt und einige Zeit später, die Offenbarung diese Zeit schildert, kommt die Gemeinde verherrlicht mit dem Christus in Macht und Herrlichkeit wieder und bildet also so nach 1. Thessalonicher 3, Vers 13 die Heiligen, die mit ihm kommen werden. In Herrlichkeit. Können wir uns gar nicht vorstellen. Hanna, da kneifen wir uns mal gegenseitig. Sag, Mensch, unglaublich, oder? Und er kommt wieder und errichtet das Reich und dann geht aber das noch in Stufen weiter. Tausendjähriges Reich, neue Himmel, neue Erde, große Gerichte finden statt. Und das Ende beschreibt Paulus in 1. Korinther 15, 25 bis 28. Denn er muss regieren, denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der unwirksam gemacht wird, vernichtet, ist falsch übersetzt. Er wird nicht vernichtet, sondern als Feind unwirksam gemacht, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass er ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber ihm alles untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Wer hätte das gedacht? Ich weiß nicht, wie viel wir haben von dem Wunder bei der Menschwerdung Gottes gelesen, wo Simeon und Hanna im Geist Gottes in einem Baby, das müssen Sie sich mal vorstellen, die Windeln der damaligen Zeit waren ja einfach so Leinentücher, aber es war ein Baby. Und da war der Lichtglanz nicht so, dass gleich der ganze Tempel niedergefallen ist und gesagt hat, was ist das, das haben wir noch nie gesehen. Der Herr war ganz ungewöhnlich. Nie haben wir einen Menschen so reden hören vom Anfang der Welt an, sagen die Knechte später, als sie ihn verhaften sollen. Und doch war er offensichtlich auch so, dass man ihn verkennen konnte, wenn man nicht Acht gab. Es gibt übrigens einen Zusammenhang zwischen der Gottesfurcht und dem inneren Verständnis. Wer Gott nicht ehrt und nicht fürchtet, kommt auch innerlich nicht weiter. Aber das ist nur am Rande. Jedenfalls, das ist ja schon ein Wunder genug, dass die gesagt haben, durch den Geist Gottes, da ist ein Baby, das wird dargebracht am achten Tag. Nee, da wird es beschnitten, später wird es dargebracht im Tempel, nach dem Gesetz. Nun kannst du deinen Knecht sterben lassen, denn ich habe das Heil in diesem Baby gesehen. Was für ein Glaube. Das ist ein Baby. Aber was für ein Glaube des Schächers am Kreuz, als er sagt, Herr, gedenke meiner, wenn du in deinem Königreich kommst. Er stirbt doch gerade und der nebendran auch. Und wer hätte das gedacht? Und wer wird es heute denken? Die Welt will, also ich rede jetzt von den christlichen Nationen, Afrika, Asien, mag es ein bisschen anders sein, will doch nichts von unserem Herrn wissen. Und er glaubt, dass es eines Tages allen klar sein wird. Es gibt einen König der Könige, ein Herr der Herren. Und insofern sind wir nicht die ewig Gestrigen, sondern die von morgen und übermorgen. Und insofern tragen wir auch viel mehr Verantwortung, denn wer mehr weiß, trägt mehr Verantwortung. Wenn der Opa mit dem vierjährigen Enkel unterwegs ist und die Bauern einen Bock misst, dann wird das Gericht wohl kaum den vierjährigen Enkel verurteilen. Aber der Opa, der Ältere, der hätte es doch besser wissen sollen. Deswegen brauchen wir nicht mehr sagen, ja, aber die Welt ist ja noch viel, viel schlimmer. Wir werden mit ganz anderen Maßstäben gemessen. Ist ja auch richtig so. Wir sind sozusagen Insider, Geheimnisträger. Wir haben den Christus erkannt und den dürfen wir auch verkündigen. Also, wir sind im gewissen Sinn die Besiegten, die Ersten, die besiegt wurden von Jesus. Aber ich sage, es ist ein ganz seltsamer Sieg. Es ist ein Sieg, wo du dein Leben hingibst, freiwillig. Mit Christus gestorben und begraben. Seneca, er war Stoiker, jedenfalls der Erzieher von Nero, und in der Phase, wo er noch Einfluss auf ihn hatte. Nero regierte 54 bis 68 nach Christus, war also auch der Cäsar, dem Paulus gegenübergestanden ist. Das ist eine klare Prophetie, du wirst vor dem Kaiser stehen. Und Seneca hat in der ersten Hälfte den jungen Nero sehr positiv beeinflusst. Da war der durchaus gewinnend, hat Geld für Senatoren gegeben, die pleite gegangen sind, und ein Volk hat Ehrungen abgelehnt, und zur Bestie wurde er sozusagen in der zweiten Hälfte seiner Regierungszeit, und damit ist er auch ein Vorbild für den Antichristen. Auch bei Hitler war es so, es waren am Anfang, wenn man die Augen im Kopf hatte und gelesen hat, was er geschrieben hat, waren die ersten Jahre ja durchaus für jemanden, der nicht tiefer blickte, gut. Aber dann zeigte sich sein wahres Gesicht. Naja, und dieser Seneca, der schrieb als Philosoph, die größte Herrschaft ist es, sich selbst zu beherrschen. Und das ist unmöglich. Sind Sie auch schon gescheitert? Ich probiere es zweimal, aber ich schaff's nicht. Aber ich bin so froh, dass ich mich an Jesus hängen kann und von ihm überwunden, besiegt bin und dass ich mich einreihen darf in seinen großen Siegeszug und unter seiner Gnade leben darf und durch seinen Geist auch ein anderer werden darf und Anteil haben darf an seinem Sieg. Also, um das ganz praktisch zu machen, wie überwindet ein Christ, indem er die Waffen streckt und sich zu Jesus begibt und flieht? Ich kann nicht gegen die Sünde kämpfen, aber ich kann die Stellung einnehmen, die Gott mir geschenkt hat, gestorben mit Christus. Das ist eine geistliche Realität, glauben Sie das? Hören Sie auf zu kämpfen, lassen Sie los und bergen sich bei ihm. Das ist das Geheimnis. Aber solange man noch an sich selber glaubt, und irgendwie ist das ja auch nicht tot zu kriegen, Luther hat gesagt, der Alte kann schwimmen, solange probiert man so oft immer noch selber, kennen Sie das auch? Bis Gott dich in eine Sackgasse führt manchmal und du sagst, jetzt strecke ich wirklich die Waffen. Wir sagen zwar, Herr, mach du, aber lassen ihn nicht mal auf dem Beifahrersitz, geschweige denn am Fahrersitz vom Auto. Am besten im Kofferraum, da hört man ihn auch nicht so. Bei manchen darf man auf den Rücksitz, okay, da hört man die Stimme, aber fährt doch selber. Beifahrersitz, weiß das als Mann, natürlich ist das schon mal was ganz anderes, wenn man von der Seite Anweisungen kriegt. Aber das Steuerruder des eigenen Lebens, ich habe doch noch so einen Kopf, Sie auch? Und ich bin ein Meister darin, das, was ich will, Jesus zu versuchen unterzujubeln. Und er meint es gut und er ist so geduldig und ich bin so dankbar, dass er gekommen ist, um einen Triumphzug zu haben. Aber der sieht eben zunächst mal ganz anders aus. Es ist wirklich ein gerechter Krieg. Es gibt wirklich mehr als 5000 Besiegte. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen in 2000 Jahren Kirchengeschichte zum Glauben gekommen sind und sich freiwillig eingeordnet haben. Und wir haben ja gelesen, dass dieser Triumphzug erst enden wird, wenn Gott sein wird, alles in allen. Was wird das für ein Jubel sein? Stalin sagte, ein Mensch, ein Problem. Und er hat viele Probleme beseitigt, Entschuldigung. Man schätzt die Opfer des Stalinismus auf 20 bis 50 Millionen. Gott sagt, ein Mensch, eine Aufgabe der Liebe. Gott beseitigt nicht, sondern sucht zu gewinnen. So heißt es immer wieder in der Heiligen Schrift, er sah ihn an und liebte ihn. Obwohl er natürlich mit seinem geistlichen Röntgenblick ganz klar auch das dunkle und unheimliche Menschen sieht. Der Sieg wurde errungen durch Hingabe. Der Sieg wurde errungen durch sich besiegen lassen. Und wir wollen zum Schluss fragen, ist auch unser Leben ein Triumphzug, ein Wohlgeruch? Und dabei geht es nicht darum, dass wir, wenn wir groß und strahlend sind, dass das wirklich Christus verherrlicht, sondern im ganz Alltäglichen, auch in der Schwachheit, auch sogar, bitte, nicht fleischlich missbrauchen, im Versagen, können wir Christus verkündigen. Ein Geruch ist ja etwas Unheimliches, ja? Er dringt doch alles durch. Zwei Sachen werde ich nie vergessen, was Geruch betrifft. Ich hatte mal in meinem jugendlichen Leichtsinn an Ostern ein hartes Ei nach dem anderen gegessen. Also waren bestimmt mehr wie 10, vielleicht auch mehr wie 15. Und mir wurde so furchtbar schlecht. Sieh, ich habe monatelang, wenn ich nur ein Ei gerochen hatte, hatte ich schon wieder Brechreiz. Ist heute überwunden, ne? Das ist das eine, also allein dieser Geruch. Und das andere ist, meine Mutter, bei uns galt noch, was auf dem Tisch wird gegessen. Naja, so streng war es dann auch nicht, aber theoretisch jedenfalls war es so. Aber es gab ein Essen, da wurden wir Kinder nicht gezwungen. Man nannte das im Schwäbischen Kutteln, kennen Sie das? Ich glaube, das sind in Streifen geschnittene Magenwände oder sowas. Und es ist so sauer und schmeckt so scheußlich und meine Mutter hat das geliebt. Das war das Einzige, da bist du zur Haustür reingekommen, da hat sie schon die Fußnägel hochgebogen und wieder rückwärts rausgeschlagen. Und da hat sie sich gefreut wie Pfannkuchen, aber das mussten wir nicht essen. Es geht gar nicht darum, dass wir jetzt tolle Helden sind, sondern dass wir in der Gnade und unter der Vergebung Christi ein Alltagsleben führen zu Jesus hin und mit Jesus. Und da können wir auch ganz offen zu unseren Fehlern stehen. Denke immer noch an den Rat, den mir ein Seelsorger gab, als ich sagte, mir ist das und das passiert und ist so peinlich. Hat den Stubenkameraden bei der Bundeswehr, ich immer schön Bibel gelesen und all die frommen Sprüche und so und dann plumps. Hab mich natürlich, er hat so mit Frauen und Bildern, Zeitschriften und so gelesen, ja, so Sachen. Und das war mir dann so furchtbar peinlich. Und da hat er zu mir gesagt, das war so ein guter Rat, nicht vertuschen, offen dazu stehen und sag dazu, ich kann nicht mal garantieren, dass es nicht nochmal passiert. Nicht, dass ich das kultiviere und so, wir sind alle Sünder und dann macht man das halt so, sondern verstehen Sie, etwas leben und Sie spüren heute, wie die Menschen eine Sehnsucht haben nach Menschen, die ihnen wirklich begegnen, nach Menschen, die ein offenes Herz haben, ein Herz der Liebe, der Barmherzigkeit, Menschen, die nicht ihren Namen groß machen wollen, sondern den Namen, der über alle Namen ist und das auch leben. Und sie sind ein Wohlgeruch, aber sie können auch ein Geruch zum Tod sein. Das habe ich selber erlebt, ich war ja überzeugter Atheist und wissen Sie, wen ich am wenigsten riechen konnte? Das waren die Frommen. Das waren meine bevorzugten Gegner und Opfer. Wenn einer irgendwas mit Frömmigkeit am Hut hatte, da ging's los. Da wurde geschossen aus allen Rohren. Der Lehrer, bei dem ich zum Glauben gekommen bin, der hat dann gesagt, er hätte nie gedacht, alle hätten zum Glauben kommen können, nur von dir habe ich es nie gedacht. Spricht ja schon mal für mich, ne? Und da hat er gesagt, der Wörz, das ist ein Schlachtschiff, der hört erst dann auf, wenn der andere versenkt ist. Ja, so war ich. Es hat mich gereizt. Wo Christen gehen und stehen, verbreiten sie einen Geruch. Es zieht an oder es stößt ab. Und das sollen wir auch ganz bewusst. Wir gehören zum Sieger, wir gehören zum Triumphzug. Und das kann dann ganz einfach gehen. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, wie der alte Jim das gemacht hat in Afrika. In Kenia ging als in so einer armen Kirche jeden Mittag um 12 in diese bettelarme Gemeinde und Kirche und kam nach einer Minute wieder raus. Und der Pastor dachte, was macht denn der da immer? Jeden Tag pünktlich um 12. Und hat ihn dann angesprochen, ob er denn versucht, die Opferbüchse zu klauen oder was weiß ich, was der da drin macht. Nee, sagt er, ich bete. Ja, kann das doch nicht sein. Du gehst um 12 rein und kommst um 12:01 raus. Das kann doch gar nicht sein. Doch, sagt er, ich kann nicht so beten, aber ich gehe nur einfach vor und sage, Herr Jesus, hier ist Jimmy. Dann warte ich kurz und dann gehe ich wieder. Einige Zeit später kommt Jimmy ins Krankenhaus und ist nichts mehr zu machen, er muss sterben. Und der Pastor besucht ihn dann, er hat keine Angehörigen und niemanden, der ihn sonst besucht. Und die Schwestern sind so erstaunt, warum Jimmy so fröhlich ist, obwohl ja seine Situation so aussichtslos ist und er wäre der Sonnenschein und er würde die anderen Patienten noch aufmuntern. Und der Pastor fragt dann auch nach, ja, wie machst du das? Ja, sagt er, das liegt an meinem Besuch. Wieso Besuch? Du kriegst doch gar keinen Besuch. Doch, jeden Tag um 12 kommt Jesus rein, stellt sich an mein Bett und sagt, Jimmy, hier ist Jesus. Ganz einfach. Und das wünsche ich Ihnen und jetzt wollen wir noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir Anteil haben dürfen an deinem Sieg, an deinem Triumphzug. Danken dir für deine Treue, deine Güte, dein Erbarmen, dass du uns auch nicht lässt, dort wo wir untreu sind, wo wir versagt haben, wo wir gefallen sind. Danke, dass deine Arme offen sind. So wie du am Kreuz deine Arme offen hast für Sünder, so sind sie heute offen für jeden und für alle, die umkehren und zu dir wollen. Und wir danken dir für deine wunderbare Art, dein Herz der Liebe und der Barmherzigkeit und für deinen Heilsplan, der weit über uns hinausgeht. Gepriesen und gelobt seist du. Amen.
Wir stellen uns noch unter ein Segenswort. Der Herr segne dich und behüte dich, der Vater, der dich von Anbeginn der Welt gewollt und geschaffen hat. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, Jesus, der dich erlöst hat. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden im Heiligen Geist, der dich tröstet und in alle Wahrheit führt. Amen. Für die Frauen habe ich ja keine Chance, aber alle anderen lade ich gern herzlich ein, zur Mahlfeier zu bleiben.
So, nachdem die Frauen uns verlassen haben, untreu geworden sind, vielleicht wäre es gut, wir kommen alle ganz nach vorne, dann können wir das Abendmahl hier vorne in einer geschlossenen Gruppe halten. Ja, wir feiern dieses Mahl im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir wollen an dem bekannten Paul-Gerhardt-Lied Befiehl du deine Wege entlang gehen, auch musikalisch. Eingeladen zur Brotbrechen sind alle, die Kinder Gottes sind. Und wir wollen nun die ersten zwei Strophen singen.
Ich habe es von dem Herrn empfangen, das ich euch gegeben habe. Denn der Herr Jesus in der Nacht, da verraten wurde, nahm das Brot, dankte und brach's und sprach: Nehmt, esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselben auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esset und von diesem Kelch trinket, sollt ihr des Herrn Tod verkündigen, bis dass er kommt. Bevor wir über Brot und Wein beten, wollen wir die dritte und vierte Strophe des begonnenen Liedes singen.
Thank you.
Wir danken dir, Vater, für die Sendung deines Sohnes. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du dich am Kreuz auf Golgatha brechen lassen hast um unsretwillen, dass du dein Blut vergossen hast zur Vergebung der Sünden. Und so dürfen wir Brot und Wein nach deiner Anweisung, nach deinem Wort segnen und dir danken, dass du gegenwärtig bist und selber Brot und Wein austeilst und uns würdigst, Gemeinschaft, Tischgemeinschaft, familiäre Gemeinschaft mit dir zu haben. Was für ein Wunder! Wir preisen und loben dich. Amen.